Ich lese den Text für die Predigt aus der Bibel, dem Wort Gottes. Der Bibeltext steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 1 und 2. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch. Hanna aber bekam ein Extrastück, denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina kränkte Hanna so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Elkana fragte sie dann: Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als 10 Söhne? Wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hanna auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hanna war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte: Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Als Elkana das nächste Mal mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Sie sagte: Ich habe ihn vom Herrn erbeten und nannte ihn deshalb Samuel. Hanna betete: Herr, du hast mich fröhlich gemacht, du hast mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil du mir geholfen hast. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn. Tut nicht so groß, spielt euch doch nicht so auf. Prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr weiß genau, was ihr tut. Er prüft alle eure Taten. Starken Männer zerbricht er die Waffen. Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Die Frau, die kinderlos war, bringt 7 Kinder zur Welt, doch die Kinderreiche behält nicht eines. Der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Er macht arm und er macht reich. Er bringt die einen zu Fall und andere erhöht er. Die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Denn die Grundpfeiler der Erde gehören dem Herrn, auf ihnen hat er die Erde errichtet. Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Aber seine Feinde enden in Finsternis, denn kein Mensch erreicht etwas aus eigener Kraft. Alle, die mit dem Herrn streiten, gehen zugrunde. Er lässt im Himmel seinen Donner gegen sie grollen. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Er hat seinen König erwählt und gesalbt. Darum gibt er ihm große Kraft.
Guten Morgen. Wir haben letzte Woche mit dieser neuen Serie angefangen und Angie hat uns Einblick in das Gebet eines Mannes gegeben, in eines der Gebete von Mose. Ich werde heute über das Gebet einer Frau predigen, das Gebet von Hanna. Eigentlich sind es in diesem Text 2 Gebete, die uns hier begegnen, die uns in diesem ersten Buch Samuel im Alten Testament von Hanna überliefert sind. Eine Bitte in Kapitel 1, Vers 11, nur einen Vers lang, sehr kurz. Und dann Hannas Lobgesang, ein Danklied in Kapitel 2, 10 Verse lang. Und zwar ein Danklied, nachdem Gott Hannas Gebet erhört hat. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Sönke Wortmann, dem Regisseur und Filmemacher, gelesen. Und ich glaube, er hat in diesem Interview etwas gesagt, was viele Menschen heute so sagen würden. Ich habe euch auf Seite 2 einen Teil dieses Interviews mit abgedruckt und er sagt unter anderem: Zufall ist selten Zufall. Ich glaube, es gibt Konstellationen, die sein müssen. Ich würde es nicht Gott nennen, aber irgendetwas ist da. Das ist eine ganz typische Einstellung für unsere Zeit heute. Spiritualität ist für viele Menschen wichtig, aber das Ganze möglichst unverbindlich und möglichst irgendwie anonym. Wir leben in einer sehr toleranten Zeit, in der auf der einen Seite Gott ablehnen nicht so extrem gesagt wird, weil unsere Toleranz verhindert ja, dass wir überhaupt sagen können, ob es einen Gott gibt oder nicht. Zu viel Zufall auf der anderen Seite ist aber auch irgendwie wieder komisch. Wie hängt das zusammen? Aber sobald es dann irgendwie tiefer geht und Jesus ins Spiel kommt, erreicht man schnell eine Grenze in Gesprächen. 2017, nach Christus, in Deutschland. Mit diesem Text hier, den wir gerade gehört haben, sind wir ungefähr 1100 vor Christus in Israel. In Rama, einem kleinen Ort, ungefähr 25 bis 30 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das Volk Israel, Gottes Volk, das er ausgewählt hat, hat eine 300-jährige geschichtlich ziemlich bewegte Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Im Richterbuch werden die politischen Zustände zu genau dieser Zeit folgendermaßen beschrieben. Mehrmals, Richter 21 zum Beispiel. Es gab zu dieser Zeit noch keinen König in Israel und jeder machte, was er wollte. Klingt ein bisschen wie eine Zielformulierung von Linksautonomen, ist es aber nicht. Es ist eine Beschreibung eines Ist-Zustands des Volkes Gottes. Und zwar eine Beschreibung des Ist-Zustandes von Gottes Volk, nachdem sie sich von Gott losgelöst haben. Und auch hier trifft ein biblischer Spruch zu, nichts Neues unter der Sonne. Es gab schon immer diese Phasen der Loslösung, der Autonomie. Und mitten in dieser chaotischen Zeit macht eine Frau, Hannah, eine lebensverändernde Gebetserfahrung. Und für mich ist diese Erfahrung von Hannah letzte Woche zu einem absoluten Hoffnungsschimmer geworden. Erfahrungen mit Gott sind unabhängig von den eigenen Umständen möglich. Ich hoffe, das gibt dir Hoffnung. Erfahrungen mit Gott sind völlig unabhängig von den eigenen Umständen möglich. Sie sind also auch noch heute möglich. Es ist nicht interessant, sowohl Hannah 1100 vor Christus als auch in diesem Fall exemplarisch Sönke Wortmann 2017 nach Christus, beiden ist klar, Zufall ist selten Zufall. Aber beide gehen damit völlig unterschiedlich um. Er kommt zu dem Schluss, Gott würde ich es nicht nennen. Sie kommt zu dem ganz klaren Schluss, es ist Gott. Der Text lässt sich sehr gut in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil möchte ich angucken, wie die Umstände, die Situation Hannas Herz bestimmt haben. Und im zweiten Teil sehen wir, wie ein verändertes Herz Einfluss auf die Umstände haben. Zuerst die Umstände Einfluss auf das Herz. Und dann das veränderte Herz, Einfluss auf die Umstände. Und deswegen passte das Thema Leiden und Loben und dieser Zusammenhang. Bevor wir allerdings darüber nachdenken können, ob bzw. was dieser Text für uns heute bedeutet, müssen wir uns ein bisschen mehr mit den Umständen beschäftigen, in denen Hannah diese beiden Gespräche mit Gott hatte. Zwischen diesen beiden Gebeten, auch wenn sie in der Bibel ganz dicht hintereinander stehen, Gebete sind Gespräche mit Gott, zwischen diesen beiden Gebeten liegen ungefähr 4 Jahre. Und beide Gespräche haben eins gemeinsam. Hannah war zu dieser Zeit nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens, gefühlsmäßig. Ihre Umstände waren schwierig, lass uns da mal hingucken. Das erste Gespräch findet in einer Lebensphase statt, in der sie vor lauter Verzweiflung krank geworden ist. Sie kann nichts mehr essen, sie ist nur noch am Weinen. Ihre Situation der ungewollten Kinderlosigkeit hat sie krank und depressiv gemacht. Und als würde das alleine nicht schon ausreichen, hat sich ihr Mann, obwohl Gott nie ein Ja zur Bigamie gegeben hatte, eine zweite Frau genommen und hat mit ihr Kinder. Neben der emotionalen Belastung einer Kinderlosigkeit, die wahrscheinlich in allen Kulturen zu allen Zeiten für alle Frauen gleich schlimm ist, kommt in Hannas Situation und in ihrer Kultur auch noch ein wahnsinniger ökonomischer Druck mit dazu. Kinder, besonders Jungs, haben die eigene Versorgung sichergestellt. Kinder zu haben, war sowas wie eine Lebensversicherung, eine Altersvorsorge. Je mehr Kinder, desto mehr helfende Hände zu Hause. Je mehr helfende Hände zu Hause, desto mehr Arbeit war zu bewältigen. Je mehr Arbeit man bewältigen konnte, desto größer war der Wohlstand. Jungs waren die Stammhalter. Je mehr Jungs es gab, desto größer war die Armee. Je größer die Armee war, desto sicherer war das Land. Das waren die Umstände damals. Und im Umkehrschluss eben auch, je weniger Kinder, desto größer die Armut. Der Wert einer Frau in der damaligen Kultur war direkt an die Anzahl ihrer Kinder geknüpft. So funktioniert die Kultur damals. Mal ganz abgesehen davon, dass die Kindersterblichkeitsrate um ein Vielfaches höher war und sowieso von 10 Kindern meist nur ungefähr 4 überlebt haben. Jedenfalls hat Elkanas zweite Frau, Penina, Hannah ihr Leben zur Hölle gemacht. Der Umstand, dass sie Kinder hatte und Hannah nicht, hat bei ihr zur Überheblichkeit geführt und sie hat Hannah ihre, ich sag mal, kulturelle Wertlosigkeit sehr, sehr deutlich spüren lassen. Und das hat bei Hannah zu einer handfesten Krise und zu Depressionen geführt. Seht ihr diesen Domino-Effekt, den Lebensumstände haben können? Keine Kinder bedeutet kein Sohn. Kein Sohn bedeutet kein Stammhalter. Kein Stammhalter bedeutet falsche Entscheidung, zweite Frau dazunehmen. Zweite Frau bedeutet Konkurrenz und Überheblichkeit. Und Konkurrenz und Überheblichkeit bedeutet Verletzungen. Und Verletzungen bedeuteten Traurigkeit und Verzweiflung. Das war die Spirale, in der Hannah sich befand. Sie war gefangen in den Umständen der damaligen Kultur. Und vielleicht denkst du jetzt, wie gut, dass wir in einer anderen Kultur leben, dass das heute nicht mehr so ist. Ich habe da letzte Woche länger drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, leben wir nicht in einer Kultur, in der es einfach nur ein anderer gesellschaftlicher Druck ist. Woher kommen zum Beispiel die vielen Essstörungen, von denen in der Bibel nirgends die Rede ist? Weil Menschen unter dem Druck leiden, unbedingt Karriere machen zu müssen, unbedingt ihr eigenes Einkommen haben zu müssen, unbedingt mit 65 auch noch sexy und faltenlos und attraktiv sein zu müssen. Und wahrscheinlich kennen die meisten von euch und von uns Menschen, die auch heute unter ihren Lebensumständen und unter dem gesellschaftlichen Druck leiden. Vielleicht gehörst du dazu. Leiden an Kinderlosigkeit, leiden an Partnerlosigkeit, leiden an Krankheiten, leiden an Verzweiflung, an Depressionen. Und da, wo bei den einen dieser Umstand oder diese Umstände dazu führen, sich nach einer Erfahrung mit Gott zu sehnen, führt es bei anderen dazu, sich von Gott abzuwenden und Gott abzulehnen. Es ist zu allen Zeiten und in allen Kulturen immer dasselbe Muster. Sobald wir anfangen, unsere Hoffnung, unsere Identität, unsere Daseinsberechtigung, unseren Wert auch von guten Dingen wie Kinder, Beruf, Ansehen, Erfahrung, Einkommen, Beziehung, Aussehen, Attraktivität, Gesundheit, was auch immer, Erfolg, Partner, Studium, davon abhängig zu machen und diese Dinge dann irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich wegfallen, geht oft auch die Hoffnung mit weg. Und es bleibt eine Leere und ein großes Fragezeichen. Das ist es, was bei Hannah hier passiert ist. Und ich glaube, es passiert heute noch ganz genauso. Was ist das, was dir Hoffnung gibt? Was ist es, was deinen Wert ausmacht? Was ist es, was dir Angst macht? Jedes Jahr ist Elkanah mit seiner Familie nach Silo, wo die Bundeslade stand, zum Opfern gegangen. Und wieder mal ist es Zeit, in Silo Opfer zu bringen. Und wieder mal wiederholt sich die Stichelei. Wir wissen nicht, wie oft schon. Und wieder mal weint Hannah und kann nichts essen. Und wieder mal versichert Elkanah ihr, dass er sie über alles liebt. Und irgendwas ist dieses Mal anders. Irgendwas löst dieses Mal in Hannah aus, dass sie plötzlich aus ihrer Lethargie erwacht, aufsteht, zum Eingang des Heiligtums geht, um sich mit ihren Sorgen, mitten in ihren Umständen an Gott zu wenden. Sie erkennt plötzlich in dem Gespräch mit Gott eine Möglichkeit, aus ihren Umständen rauszukommen und probiert es einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie oft sie es vorher schon probiert hat, aber sie probiert es hier wieder aus. Verzweifelt und unter Tränen fängt sie an zu beten. Und ich habe mir überlegt, war es vielleicht Elkanas Frage, die Frage ihres Ehemannes, warum weinst du, die bei ihr diesen Schalter umgelegt hat? Und dann dachte ich, was ist das eigentlich für ein unsensibler Ehemann, so eine blöde Frage zu stellen? Warum weinst du? Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen Prozess ausgelöst hat bei Hannah und sie zu dem Punkt geführt hat, ja, warum weine ich eigentlich? Und dass sie im nächsten Schritt vielleicht zu dem Punkt gekommen ist, weil mir meine eigenen Umstände und meine eigenen Wünsche über die Jahre zu wichtig geworden sind. Gott fragt heute, warum weinst du? Und wenn du dich nach einer Veränderung sehnst, dann setzt das die Ehrlichkeit voraus, deine eigenen Umstände und die Dinge, die dir Hoffnung und Wert und Identität geben und von denen du dir das versprichst, in Beziehung zu Gott zu setzen und mit ihm zu vergleichen und mit dem, was er anbietet. Wahrscheinlich hat Hannah schon hunderte Male vorher auch gebetet. Aber irgendwie hat dieses Gespräch hier eine neue Qualität. In Vers 11 lesen wir, wie sie anfängt zu beten. Sie wirft sich Gott in die Arme und sie spricht ihn als Herrscher der Welt an. Sie fleht ihn um Hilfe an. Und in dem gleichen Gebet macht sie ein Gelübde. Und das finde ich so krass. Sie verspricht Gott, dass sie ihm im Falle einer Gebetserhörung, also einer Schwangerschaft mit einem Sohn, bereit ist, diesen Sohn sofort wieder loszulassen. Es geht ihr hier scheinbar plötzlich gar nicht mehr um das Kinderhaben an sich. Ich glaube, dass Hannah uns eine ganz wichtige Grundsatzlektion über den christlichen Glauben vermittelt. Umkehr zu Gott bedeutet häufig, oder ist häufig unsere Vorstellung, abwenden von den schlechten Dingen und die vor Gott zu bekennen, Schuld loszulassen. Ich glaube, Hannah zeigt uns, Umkehr hin zu Gott bedeutet viel grundsätzlicher, all die falschen Dinge in unserem Leben, also all die Dinge, auf die wir vielleicht zu sehr unsere eigene Hoffnung gesetzt haben, loszulassen. Das können durchaus auch gute Dinge sein. Es ist total gut, Kinder haben zu wollen, aber wenn sie wichtiger werden als Gott, es ist total gut, sich nach einem Partner zu sehnen, aber wenn er wichtiger wird als Gott, es ist total gut, viel Geld zu verdienen und Karriere zu machen, aber wenn das alles mir meine Identität und meine Hoffnung gibt, Und schon der Gesprächseinstieg von Hannah macht deutlich, dass sich in ihrem Denken etwas verändert hat. Sie sagt, Herr, du Herrscher der Welt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Moment sich erinnert an die vielen Dinge, die sie in ihrem Volk über Gott gehört und gelernt hat. Gott ist souverän, Gott ist allmächtig, er ist Herr, er ist wunderbar, er hat seinem Volk versprochen, da zu sein und zu versorgen. Gott ist gerecht. Und vielleicht hast du vieles davon auch schon oft gehört, vielleicht auch zum ersten Mal. Und an diesen Gott wendet sie sich, ich finde schon fast unverschämt direkt, wenn sie sagt, sieh meine Schande an und hilf mir. Endlich. Sie erinnert sich daran und sie erinnert uns daran, dass dem Schöpfer dieser Welt der Wunsch einer einzelnen traurigen Frau nicht egal ist. Egal wie groß dein spirituelles Interesse ist und was du schon mal alles gehört hast, wann hast du zum letzten Mal das direkte Gespräch zu Gott gesucht? Er hat sich nicht verändert. Häufig sind es aber, wenn ich von mir ausgehe und von manchen Gesprächen, die ich geführt habe, häufig sind es leider genau unsere Gefühle, die genau das verhindern, dass wir damit direkt zu Gott gehen, damit er unsere Gefühle, auch unsere Gefühle für ihn verändert. Häufig sind es gerade die schwierigen Umstände, an denen wir festhalten, weil sie uns die Aufmerksamkeit von Menschen geben, weil sie uns Mitleid bringen, weil sie uns Zuwendung geben. Und es ist oft gar nicht so leicht, diese Sachen loszulassen. Es braucht Mut. Hannah wendet sich hier so emotional an Gott. Diese Verse mussten wir rausnehmen, weil sonst der Text zu lang gewesen wäre. Aber lest das mal nach in der Bibel. Hannah wendet sich so emotional an Gott, dass der diensthabende Priester Eli vermutet, sie ist sturzbesoffen. Ich möchte nochmal zurück zum Inhalt ihrer Bitte kommen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ist das nicht ein bisschen manipulativ? Versucht sie hier nicht irgendwie Gott zu bestechen, wenn sie sagt, wenn du meinen Lebenswunsch erfüllst, werde ich diesen Traum sofort wieder loslassen und an dich zurückgeben. Warum betet sie dann überhaupt? Macht doch gar keinen Sinn, oder? Ich glaube schon. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch hier in diesem Setting, in der Nähe der Bundeslade, erinnert, was ihrem Volk, aus dem sie kommt, zugesagt ist. Dass Gott Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel, zugesagt hat, durch deine Familie, durch deine Nachkommen werde ich letztlich diese Welt retten. Und den wenigsten Menschen im Volk Israel war klar, wie Gott das machen würde. Aber eins wussten die Frauen im Volk Israel. Wenn ich einen Sohn bekomme, bin ich Teil des Planes Gottes für diese Welt. Es gab also neben dem familiären Druck, neben dem sozialen Druck der Kultur, auch noch einen theologischen Grund für Hannas Wunsch nach einem Sohn. Sie wollte dieses Kind in dem Moment, glaube ich, nicht mehr für sich, sondern für Gott und für sein Werk in dieser Welt. Sie wollte plötzlich nicht mehr nur ein Kind zur Welt bringen, von dem sie und ihre Familie etwas hatte. Sie wollte ein Kind auf die Welt bringen, das neues Leben für andere Menschen bringt. Und deswegen sagt sie, das Beste, wie er das tun kann, ist, Priester zu werden. Priester, dummerweise, konnten aber nur Männer aus dem Stamm Levi werden, zu dem sie nicht gehörte. Also war ihr klar und deswegen dieses Gelübde, es gibt nur einen Weg für meinen Sohn, um Priester zu werden und einen größeren Dienst zu tun für diese Welt. Und das heißt, wenn ich ihn gleich als kleines Kind in die Obhut eines Priesters gebe und er ihn erzieht. Unter folgenden lebenslangen Regeln, kein Alkohol, kein Friseur, keine Leiche berühren. Ihr war also sehr, sehr bewusst, dass sie von ihrer eventuellen Gebetserhörung in ihrem Leben nicht viel haben würde. Keine Hilfe, wenig Kontakt, kein WhatsApp, keine E-Mail. Und trotzdem ist es genau das, worum sie bittet. Warum? Und als Eli, der Priester, ihr dann sagt, dass Gott ihr Gebet gehört hat und erfüllen wird, geht Hannah zurück. Sie isst und sie ist fröhlich. Die Umstände haben sich noch gar nicht verändert. Es ist alles noch genau wie vorher. Aber das Gespräch mit Gott hat Hannah verändert. Und dann kommt ein wunderschöner Tag. Am nächsten Morgen betet sie zusammen mit ihrem Mann. Dann gehen sie nach Hause und schlafen miteinander. Was ganz Wichtiges dürfen wir hier nicht übersehen. Hannah war nicht mehr traurig, bevor sie wusste, dass sie schwanger ist. Nicht, weil sie schwanger war. Merkt ihr den Unterschied? Die Reihenfolge war nicht Gebet, Gebetserhörung, also Schwangerschaft, Freude und Dankbarkeit. Die Reihenfolge war Gebet, Freude und Dankbarkeit, Gebetserhörung, Schwangerschaft. Warum sehnst du dich normalerweise nach einer Gebetserhörung? Damit sich deine Umstände verändern? Damit es dir besser geht? All das kann Gott machen. Muss Gott dich immer wieder von sich überzeugen? Oder bin ich so sehr von ihm überzeugt, dass wir ihm vertrauen? Und dann heißt es, Gott erhörte ihr Gebet. Sie nennt ihren Sohn Samuel, aus dem hebräischen Shemuel, sehr wahrscheinlich vom Herrn erbeten. Ganz einfach. Ihr verändertes Herz legt auch gleich den Namen fest. Und im Rückblick können wir sagen, dass Samuel einer der wichtigsten Leiter von Israel geworden ist. Er hat vielen Menschen zu neuem Leben verholfen. Und eingeordnet aus unserer Perspektive heute, eingeordnet in Gottes große Geschichte mit dieser Welt, im Rückblick mit den Infos und mit der Bibel, die wir haben, können wir sehen, dass das Leben von Samuel ein einziges Hinweisschild auf den wahren Leiter und den wahren Retter und den wahren Lebensgeber für diese Welt ist, auf Jesus. Ich will den Text nicht überstrapazieren, aber wahrscheinlich hätte ein Kind ohne dieses geistliche Umdenken durch ihr Leiden zu einem Frauenzickenkrieg geführt. Wenn Hannah und Peninna nämlich so, jetzt bin ich auch eine richtige Frau, ich habe jetzt auch ein Kind, haha. Und aber durch den Prozess des Leidens ist bei ihr geistlich etwas passiert. Und durch ihre Beziehung zu Gott hat sich ihre Beziehung zu sich selbst und ihre Beziehung zu ihren Umständen verändert. Sie ist frei dafür geworden, Gott zu vertrauen, ihr Gebet zu erhören, und sie ist frei dafür geworden, einen Sohn zu bekommen, ohne dass der ihre einzige Hoffnung ist in ihrem Leben. Und deshalb ist sie frei dafür geworden, ihn auch wieder loszulassen. Nicht ihr Sohn ist ihr Retter aus ihren Umständen geworden, sondern Gott. Nicht ihr Sohn, nicht ihre Gebetserhörung ist ihre Rettung gewesen, sondern Gott. Nicht die verändernden Umstände waren das Wichtigste, sondern Gott. Gott hat Schwierigkeiten und Leiden benutzt, um ihr echte Rettung und Hoffnung und Freiheit zu bringen. Jetzt ist die Frage, schön für Sie. Aber was ist mit uns, was ist mit mir, wenn ich vielleicht weit weg bin von so viel Vertrauen, von so viel Geduld, von so einer Einstellung. Gibt es dann für mich keinen Grund zur Hoffnung? Ich vermute, da finden sich viele von uns viel eher wieder. Und dann kommt der zweite Teil dieses Textes. Doch es gibt Grund zur Hoffnung für uns. Und der steckt in dem zweiten Gespräch mit Gott, ihrem Danklied, das sie geschrieben hat. Überlegt euch das bitte nochmal kurz. Dieses Danklied hat sie geschrieben, unmittelbar nachdem Hannah ihren Sohn mit 3 Jahren abgestillt hat und bei Eli zurücklässt und nach Hause geht. Einen 3-jährigen Sohn. Und da sagt sie, mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt, nachdem sie ihren 3-jährigen Sohn da zurücklässt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Und dann folgt ein Gedicht, in dem sie beschreibt, wie eine Beziehung zu Gott alles auf den Kopf stellt. Starke werden schwach, Schwache werden stark, Entmutigte bekommen neue Kraft, Reiche müssen ihr Brot verdienen, Arme müssen nicht mehr hungern und so weiter und so weiter. In der Gegenwart Gottes dreht sich alles um. Neue Dinge werden wichtig, neue Regeln bestimmen das Leben. Und Hannah spricht hier in diesem Lied etwas aus, was sie selbst erlebt hat, ihre eigene Realität. Aber Gott benutzt sie, um eine noch viel größere Realität auch auszusprechen. Etwas, was in sehr viel umfassenderem Maß erst viel später Realität geworden ist. Wir haben heute so viel mehr Infos, als Hannah hatte. Dieses ganze Lied ist nämlich auch ein Hinweis und eine Beschreibung von Jesus Christus. Geht mal in diesen Text, wenn es hier heißt, dass Gott Arme aus dem Elend aufsteigen lässt, um ihnen einen Ehrenplatz zu geben. Bezieht sich das auch auf Jesus, der aus ärmlichsten Verhältnissen gekommen ist, der vor den Stadttoren von Jerusalem ausgestoßen und brutal hingerichtet wurde und Menschen gesagt haben, das soll der Messias sein, was ist das denn für ein Armutszeugnis? Bis zu diesem Zeitpunkt waren nämlich alle Leiter für Israel, haben durch ihre Stärke überzeugt. Und deswegen war die Erwartung an den Messias, dass er ein starker Herrscher sein würde. Und dann hängt da dieser arme Schwächling am Kreuz. Und das soll eine Bedeutung für die Welt haben? Und ich fand es interessant zu sehen und nachzulesen, dass wir manches häufig oder ich manches häufig übersehe, nämlich die Tatsache, dass fast alle starken Leiter in der Geschichte Gottes in der Bibel von einer schwachen Mutter geboren wurden. Ganz häufig benutzt Gott unfruchtbare Frauen, um einen Leiter für das Volk Israel hervorzubringen. Gott greift wundersam ein, um einen Retter, um einen Leiter für sein Volk zu schicken. Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob, Rahel, Josef, eine namenlose Frau, Simson, Elisabeth, Johannes den Täufer. Wie häufig die wesentlichen Figuren in der Bibel. Und damit hat Gott schon zu allen Zeiten einen Hinweis auf den wirklichen Retter gegeben, total anders. Auch wiedergeboren von einer schwachen Frau. Nicht unfruchtbar, sondern Jungfrau. Gott greift in die Geschichte dieser Welt ein und kommt selbst arm, um seine Feinde, uns Menschen, zu retten. Und durch Jesus können wir armen Schlucker, Verzweifelten, Elenden einen Ehrenplatz bei Gott bekommen. Weil Jesus diesen Ehrenplatz an der Seite Gottes aufgegeben hat und in unser Elend kam und arm wurde für uns. Er hat das alles ertragen und bekommen, was wir eigentlich verdient hätten. Und durch sein Leiden und durch seine Schwäche können wir gerettet werden. Sowohl Hannah als auch ihr Sohn Samuel waren Hinweisschilder auf Jesus, den leidenden Retter. Hannah hatte keine Ahnung, welche Rolle sie in der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt spielen würde. Aber wir können das wissen. Sie hat Gott vertraut, obwohl sie so viel noch nicht wusste. Und wir haben das Kreuz und wir haben die Bibel und wir wissen so viel mehr und wir vertrauen oft so viel weniger. Was ist das? Am Kreuz sehen wir, wie Gott Rettung bringt, indem er selbst leidet. Und das ist der Grund, warum wir heute vertrauen können. Und das ist der Grund, warum Gott unser Leiden, unseren Verzicht, unsere Schmerzen, unsere Verzweiflung, unsere Krankheit, unsere Depression in etwas Wunderbares und Hoffnungsvolles verwandeln kann. Gott ist es wert, zum Zentrum unseres Lebens, zum Zentrum unserer Zweifel und Fragen, zum Zentrum von Krankheit, Wünschen und Sehnsüchten gemacht zu werden. Und dann wird er alles zum Guten für uns und durch uns für andere verwandeln. Ist das nicht genial? Als Maria, die Mama von Jesus, von ihrer Schwangerschaft hört, schreibt sie ein Loblied und benutzt dafür ganz viele Worte aus dem Loblied von Hannah. So schreibt Gott Geschichte. Drei Dinge, was das für uns bedeutet. Erstens, Gott beginnt seine Geschichte mit Menschen häufig mitten in der Hoffnungslosigkeit und in der Hilflosigkeit. Und damit können deine Umstände vielleicht eine neue Perspektive bekommen. Zweitens, in der Bibel wird der Anfang des Glaubens als Neugeburt beschrieben. Gott Vertrauen ist eine Neugeburt. Und für eine Geburt kann ein Säugling eigentlich am wenigsten. Und kein Sünder, niemand von uns, kann sein neues Leben alleine schaffen. Es ist Gottes Initiative, der in unserer Hoffnungslosigkeit und in unserer Hilflosigkeit auf uns zukommt, um uns Glauben zu schenken und daraus zu befreien. Vertrauen auf Gott fängt mit der Einsicht an, ich brauche dich. Ich brauche einen Retter. Ich kriege es alleine nicht hin. Und das, was, vielleicht ist das ein bisschen ernüchternd, was für den Anfang von unserem geistlichen Leben gilt, gilt auch für den Rest dieses Weges. Die Einsicht, ich brauche dich. Und mitten in die Hoffnungslosigkeit sagt Hannah, ich vertraue dir mehr als allem anderen. Das ist das Zweite. Und das Dritte und Letzte. Im Neuen Testament sagt die Bibel, und das ist wieder eine Sache des Vertrauens, ob wir dem glauben, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und alle meint alle Dinge. Manches, vieles davon werden wir wahrscheinlich nicht verstehen. Vielleicht niemals bis an unser Lebensende. Vertrauen wir Gott trotzdem? Hannah hat auch nicht verstanden, wofür das alles gut war. Und dass wir heute hier in Potsdam, 3000 Jahre später, noch über sie und über ihre Schlüsselrolle in Gottes Geschichte nachdenken. Wenn du werden willst wie Hannah, wenn du erleben möchtest, was sie erlebt hat, dann schau nicht auf Hannah, sondern schau auf den sie hingewiesen hat, auf Jesus. Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke für deine Geschichte mit dieser Welt. Und danke, dass du Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit in Hoffnung und Hilfe verwandeln kannst. Danke, dass deine Geschichte mit dieser Welt alles auf den Kopf stellt. Und danke, dass wir das bei Hannah sehen konnten. Und ich bete, dass wir das in unserem Leben erkennen und sehen. Herr, du siehst, wie viele von uns hier sitzen und vielleicht zweifeln, vielleicht nicht an Zufall glauben, aber auch nicht an dich. Bitte verwende du unsere Umstände, um dich uns bekannt zu machen. Danke, dass du uns entgegengekommen bist. Nimm uns mit auf deinem Weg und stell dich uns vor, so wie wir es brauchen. Und hilf uns, dir zu vertrauen. Amen.